Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Nice-to-Meet-You-Podcast. Alex muss ja schon lachen.
Ja, ist doch genial,
Ich mache hier gerade den Sound. Das erste Mal, dass ich hier den Sound mache vom Intro. Das ist alles neu für mich.
Aber oh mein Gott. Fahr noch mal ein bisschen runter jetzt.
Noch ein bisschen runter, ja.
So ein bisschen leiser.
Ah, so, okay.
Um euch mal kurz abzuholen. Heute, wir haben einen Special Guest da, ihr werdet gleich erfahren, wen. Wir haben mit diesem Gast auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Und die heutige Folge dreht sich um das ganz große Thema Tierzucht, speziell Rinderzucht, aber auch um die Fragen, was ist eigentlich so ein Biosiegel heutzutage wert, was bedeuten die Haltungsformen, beziehungsweise wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es Haltungsform 1 bis 4 gibt. Wir haben so ein paar Hintergründe beleuchtet und auch sicherlich einige spannende Themen, die wirklich die Landwirtschaft betreffen und wo jeder mal nachdenken kann, heute besprochen. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, Alex.
Ich habe nur eine Frage. Mache ich jetzt zum Ende des Dings wieder... jetzt hat die aufgehört.
Nee, ist jetzt Ende die Musik.
Ja, okay. Dann kann es losgehen.
Viel Spaß.
Hey!
Sonntag, 12 Uhr, Nice to Meet You Podcast. Liebe Leute, wir haben Besuch von Steffen Eggers von der Wagyu-Zucht Nordfriesland. Du bist der Chef, ne? Du bist schon der Chef.
Ja, ich bin der Junior-Chef, ne?
Ja gut, aber hast du es schon sozusagen vollständig übertragen bekommen, die Chefrechte, oder ist dein Vater schon noch so, dass du sagst, er zieht die Strippen?
Ne, Gewaltenteilung ist soweit, dass wir die Landwirtschaft und den Vertrieb getrennt haben. Weil es auch zu groß ist tatsächlich. Mhm. Also manchmal sind so verrückte Tage in der Landwirtschaft und im Vertrieb gleichzeitig, dass du nicht beides mit einer Person hättest regeln können. Mhm. Und dann ist man froh, dass man einen hat, der nur die Landwirtschaft macht und die Tiere betreut und einer, der eben nur den Vertrieb macht, weil du kopftechnisch gar nicht mehr drinstecken kannst.
Ja.
Und das ist tatsächlich getrennt. Das ist Vertrieb, alles, was da quasi zum Kunden kommt, mit Pakete zum Restaurant kommt.
Mhm. Und das machst du?
Das mache ich, ja. Und Marketing, Hofladen, auch die Hofführung, ist halt, der Vertrieb mischt sich halt immer mit der Landwirtschaft. Mhm. Ne? Genauso sagt die Landwirtschaft auch mal so, was machen wir heute? Machen wir heute irgendwas Besonderes? Ja, dann kommen wir als Vertrieb, als nervige Beifahrer und wollen dann eine Story drehen und eine Drohne und alles Mögliche. Ne? Aber
das heißt, du machst auch Marketing quasi, Marketing, Vertrieb, wie man auch immer das...
Als Landwirt mit Direktvermarktung machst du halt alles, ne?
Ja.
Also von der Urproduktion, dass du Samstagabend, bevor du losfährst zum Feiern, gerade siehst, dass eine Kuh kalbt, das heißt, da kommt ein Kalb, dann Hemd wieder ausziehst, schon mal noch Arbeitsklamotten aufziehst und dann...
Wie oft passiert dir das?
Das ist mir letzten Samstag.
Ehrlich?
Ja, wir waren zum Grillen bei der Familie und wir sollten einen schönen Gasgrill neu einbrennen und habe ich gesagt, ich habe das richtige Fleisch dafür.
Mhm.
Und ich wusste das schon, wo wir losgefahren sind, wo wir Feierabend gemacht haben, okay, das kann sein. Und dann haben wir alle Kameras auf die Box gerichtet, Kalbesensor angebracht und gesagt, okay.
Kalbesensor?
Ja.
An der Kuh dann angebracht?
Ja.
Hä, wie funktioniert das? Was ist das?
Am Schwanzansatz ganz unten, also ganz oben quasi, der misst die Neigung und die Temperatur. Wenn sich das Tier hinlegt, was es ja schlussendlich nachher macht, wenn die Temperatur steigt. Und wenn die Neigung halt dementsprechend sich verändert, dann kriegst du eine SMS. Und das kannst du so in Kurven, kannst du so nachgucken.
Gibt, ne?
Und dann kannst du zwei Stunden, eine Stunde, eine halbe Stunde vorher informiert werden. Brauchst du manchmal nicht, weil wir eben schon mit Kameras dabei sind. Das heißt, du hast das Tier halt immer live, egal wo du bist, on air. Aus verschiedenen Situationen aus, oder verschiedenen Winkeln. Das ist nochmal ganz wichtig, weil die Tiere sich manchmal komisch hinlegen, hast du gerade eine Kamera und siehst gar nichts mehr. Und dann passiert das mal. Dann wussten wir schon, wo wir losgefahren sind, okay, das kann sein, aber es ist halt Natur. Es kann auch sein, dass das 12 Stunden dauert, eine Geburt. Das ist halt wie bei Menschen auch. Kann auch sein, dass du mal gerade eine halbe Stunde das gesehen hast und eine halbe Stunde später steht ein Kalb da. Und dann wussten wir schon, wo wir losgefahren sind, dass wir zwischen den dritten und vierten Gang vielleicht den Gasgrill einmal ausmachen müssen. Und dann war es doch soweit. Schnell nach Hause gefahren, waren 10 Minuten weg.
Ja, okay.
Und dann schnell mal Sachen ausgezogen, Kalb auf die Welt gebracht, geguckt, dass alles passt. Wenn danach alles gut ist, also das ist so die entscheidendste Phase, dann kannst du auch wieder abdüsen, weil dann kriegt die Mutterkuh das geregelt, das ist ihr Job.
Mhm. Ja, klar.
So, aber natürlich in der ersten Zeit, wenn das Kalb dann gerade draußen ist, muss die Mutterkuh sich natürlich auch berappeln und gucken, steht ja noch meistens dann auf, wenn es keine Kreislaufprobleme hat, wenn die Geburt natürlich anstrengend war, dann bleiben sie liegen. Mhm. Das heißt, du hast nicht nur das Kalb, was du betreuen musst, sondern auch die Mutterkuh, die dann aufgepäppelt werden muss. Mhm. Und so ist das. Und dann stehst du montags morgens in der Versandabteilung und packst Pakete. Also ich glaube, das ist relativ
crazy.
Relativ vielseitig.
Ja, das glaube ich auch.
Heftig, ey. Ja, das ist schon krass. Wie, also, und das kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht so selten vor. Ich meine, wie viele Kälber kommen so ungefähr auf deinen Hof neu dazu im Jahr, im Monat, wie auch immer?
Also insgesamt über 100.
Wow.
Aber die kommen dann schon von unserem zweiten Betrieb, den wir haben, kommen sie da schon geboren hier bei uns an, lebendig. Wir haben ja aber unsere eigene Wagyu-Zucht, unsere 100%-Zucht, mit dem wir unsere Genetik nach Nordfriesland geholt haben, mit der wir auch eben weiterzüchten.
Hm.
Die werden bei uns auf dem Hof geboren. Und die Kälber, das ist natürlich noch eine ganz andere Betreuung.
Hm.
Die müssen natürlich auf einer anderen Beobachtungsschiene nochmal
nachgeholt werden. Ja, das ist ja auch dann nochmal wahrscheinlich, also ich weiß vom letzten Besuch, ich weiß leider auch nicht mehr alles hundertprozentig, aber die 100% Vacuus ist ja auch vom Kostenfaktor eine andere Hausnummer. Da sollte auf jeden Fall nichts schief gehen, weil das sonst monetär auch schnell doof wäre, ne?
Ja, also nicht nur ein betriebswirtschaftlicher Schaden, das ist bei jedem Tier blöd.
Mhm.
Aber da ist natürlich dann auch schnell mal ein Kostenfaktor,
der ja.
trägt. Ne?
Ja.
Ich weiß übrigens nicht, ob man das die ganze Zeit hört, ne? Aber es ist ein sehr, sehr heißer Tag heute. Und weil wir einen Gast da haben, ne, haben wir hier mit Gläsern und mit Eiswürfeln unser feinstes Wasser mit Melonengeschmack rausgeholt.
Das feinste. Feinperlig. Ah, nee, es ist komplett ohne Kohle.
Aber das ist wirklich geil mit Eiswürfeln, ne, immer im Podcast. Wahrscheinlich wird man es die ganze Zeit hören. Und ihr könnt ja gerne mal in die Bewertung schreiben, wie doll es euch genervt hat. Aber nur mit 5-Sterne-Bewertung.
Richtig, das ist wichtig. Du klingst das auch extra laut.
Na was?
Ich erinnere mich an unserem Besuch letztes Jahr. Wir haben eben gerade, ich wusste nicht mehr genau, wann es war. Es war letztes Jahr August, da waren wir bei euch. Übrigens, wer die Doku noch nicht gesehen hat, diese kleine, die Folge darüber, wie die Rinder so aufwachsen bei euch, könnt ihr euch gerne bei uns bei YouTube anschauen. Ein sehr interessanter Streifen, wie ich finde.
Streifen.
Und Film wollte ich gerade sagen.
Das ist so ein sehr interessanter Streifen.
Eine YouTube-Sendung. Und ich weiß, ich erinnere mich noch sehr gut daran, du hast ja gerade gesagt, du bist so für den Vertrieb und Marketing alles zuständig und dein Vater macht die Landwirtschaft und kümmert sich viel um die Tiere. Und ich weiß noch, wie wir hinten raus sind, auf eine Weide gegangen sind und er erstmal direkt, die Kühe kamen sofort zu ihm und standen Schlange, um gekrault zu werden. Die haben sich angestellt und gesagt, jojo, das ist normal, wenn du mit der ersten anfängst, dann musst du aber auch durchziehen, weil die wollen alle einmal.
Ja.
Fand ich großartig.
Gerade Rinder haben großen Neidfaktor.
Ja?
Echt?
Ja,
also ein Futterneid ist ganz schrecklich. Das kannst du auch mal sehen, wenn du gerade bei der Abkalbephase, die wir jetzt auch eben haben, weil die Saison gerade losgeht.
Mhm.
Also von der Natur aus ist es so, dass die Kälber immer zur besten Jahreszeit geboren werden. Und das ist halt nicht im Winter, wo du dir eine Jacke überziehen müsstest, weil es so kalt ist, sondern die werden jetzt im Frühling, Sommer geboren. Und dann haben wir eine relativ gute Kindheit und Jugendentwicklung. Und da kannst du auch sehen, da stellen wir meistens gerade für die Kühe, die ein bisschen, wo die Geburt anstrengend war, gibt es so ein Pulver, so ein Energiepulver, wir nennen es immer Red Bull.
Weil's, Red Bull für die Kühe.
Weil es halt, da ist relativ viel Zucker drin, relativ viel Traubenzucker, was halt relativ schnell den Kreislauf wieder ankurbelt quasi. Und manchmal haben wir auch 2 und 3 Mutterkühe, wovon dann nur 1 gerade ein Kalb gekriegt hat, die anderen 2 kommen noch, in einer Box zusammen. Mhm. Manchmal helfen sich auch gegenseitig, gerade wenn das Kalb geboren wird und dann sie auch selber berappeln muss und die Kuh eben noch liegt. Und dann sehen wir es ganz oft, der Futterneid ist so groß, dass sie zwar gerne diesen Energy-Eimer austrinken würden, den aber wegstoßen, weil sie wissen, da kommt gerade jemand. Also sie gönnen sich das nachher selber nicht mehr, aber Hauptsache, die Schwester kriegt das nicht, ne? Also,
nie. Nein.
Ja, so groß ist der Futterneid.
Also, das ist nicht dein Ernst. Also, die schütten es quasi
ja,
lieber aus.
Ja, dann hauen sie den Eimer um und sagen, ja, bevor die das kriegt, dann hau ich das lieber weg.
Aber sind Rinder nicht grundsätzlich eher auch soziale Tiere, so Gruppentiere auch?
Von der Dynamik, von der Hierarchie, ja. Ja, natürlich.
Aber der Neid ist schon groß.
Der Neid ist groß. Und so ist es natürlich beim Kraulen auch. Also.
Aber das ist doch auch total dämlich. Ich meine, dann schüttest du es weg, aber dann hast du selber ja auch gar nichts mehr davon.
Ja,
Ja, aber bevor du es Hannes gönnst, dein Melonenwasser, würde ich es wegkippen.
Aber die Chance ist ja noch da, dass Hannes sagt, boah, das ist mir so süß, das trinke ich nicht aus. Und dann lasse ich ihm da 5 Schlucke trinken.
Ich glaube, die Kühe mögen das alle.
Ja.
Das geile krass, Zeug.
Aber ist das nicht von der Natur auch eher, Entschuldigung?
Ich wollte ganz kurz fragen, weil du gerade sagst, das geile Zeug, hast du das auch mal getrunken?
Musst du.
Ja, ja. Wie, wonach schmeckt das? Was ist das?
Du kaufst ja was ein, ne, da kommt meistens so ein Vertreter auf dem Hof und sagt, ich habe das Beste, damit die Kühe nach der Kalbung wieder berappelt werden. Und denkst du, naja gut, das Problem habe ich ja, ne?
Ja. Mhm.
Problemlösung. Und dann guckst du natürlich, was du dir fremd in den Betrieb reinholst an Futtermittel.
Mhm.
Weil es gibt auch viele Sachen, die helfen nicht, beziehungsweise sind einfach nur teuer und das bringt einfach am Ende des Tages nichts. Dann denkst du, hättest du das Geld auch sparen können. Und das ist bei Futtermitteln halt auch wichtig, dass man da guckt, was man sich da in den Betrieb reinholt. Und da sind halt, das erste Mal guckt, man guckt auf die Zutatenliste. Wenn man auf irgendwelche Sachen im Supermarkt guckt und welche...
50% Zucker, 50% Wasser.
Ja. Nehme ich.
Ja, und dann guckst du halt, wie viel da drin, Dextrose, Traubenzucker und dann mischst du es an und ganz komisch, Rinder stehen auf Oregano. Und,
okay.
Und auf Himbeere. Keiner weiß, warum.
Himbeere finde ich lecker, Oregano auf der Pizza auch super.
Ja,
also,
ja aber in Kombination...
So, und der Energy-Pulver, das riecht nach Himbeere. Mhm. So, und dann rührst du das an, dann rührst du es meistens warm an, weil das Pulver sich besser auflöst und weil es die gleiche Körpertemperatur wie das Tier haben muss, dann geht es schneller, es ist nicht so schwer. Und dann rührst du es an und denkst, oh, das ist Himbeere, also, ne?
Das riecht schon geil, sagst du dir.
Ja, musst du mal probiert haben. Ne? Und so kommst du immer dazu, das zu trinken. Und das hat, also, das sind, die Mutterkuh hat meistens ein Lebendgewicht von 650 Kilo im Schnitt.
Mhm.
Die Großen bringen es auf 750. Und das sind meistens so 10 bis 20 Liter, die in 2 Minuten wegziehen.
Oh Gott.
Und in diesen 10 bis 20 Litern ist so viel Rums drin von Energie, da brauchst du wirklich nur so ein 250 ml Glas und denkst, ey, dir geht die Pumpe gerade.
Ehrlich?
Also das Kaffee trinken ist
eh. Ja, wirklich?
Und hast du das dann so heimlich gemacht? So, hoffentlich sieht mich keiner, ich probier mal mit dem Stroh.
Aber nein. Hast du ein ganzes Glas getrunken oder nur einmal so kurz?
Nein, ich habe nur einmal kurz genippt, um zu gucken. Also die sind da ganz verrückt nach. Aber sie wissen selber vom Körperkreislauf, dass sie auch irgendwas brauchen. Die brauchen sowieso Wasser, weil sie relativ viel Flüssigkeit durch das Kalt an Volumen auch verloren haben. Ja. Das Erste, was sie machen, ist kompensieren mit Trinken. Mhm. Und wenn sie denn was Warmes trinken, was eben noch einen Himbeergeschmack hat und eben diesen süßlichen Touch hat, dann kriegst du den manchmal nicht mal den Eimer rausgerissen, obwohl der schon seit 2 Minuten leer ist. Und denkst du, Mann, ich will dir doch was nachfüllen. Gib mir den Eimer wieder, aber sie reißen sich da drum.
Also
und dann musst du auch aus menschlicher Neugier das selber probiert haben.
Ja.
Ist einfach so.
Ja. Wenn die das so krass mögen, dann kann dann das
nicht sein. Sein.
Ist doch
aber
geil.
Ich möchte eine Sache anmerken. Wir haben kurz vor dem Podcast so grob überlegt, über was wir sprechen. Wir reden jetzt über den Himbeerdrink für Rinder. Finde ich klasse. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage. Rinder kannst du auch mit Weizen füttern, ne? So, das essen die ja auch. Und sie mögen Oregano. Könnte man denen nicht dann auch theoretisch eine Pizza anbieten? Meine Tomate werden die bestimmt auch essen. Und den Käse, die Milch dafür produzieren sie ja sogar selber. Die Kühe.
Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, das ist der heiße Scheiß. Mit ein bisschen Himbeer drauf.
Eine Himbeerpizza.
Man weiß es nicht,
ne? Aber was, wenn man jetzt mal so, man kann ja bei dir auch Hofbesichtigung machen, ne?
Ja.
Ja, ja.
Und
ja.
Kann man dann einfach auch Himbeeren mitbringen? Freuen sich die Kühe darüber oder sagst du das eher doof? Ach ne, wahrscheinlich ist es doof, wenn fremde Leute einfach was zu essen mitbringen, ne?
Das ist nicht das Coolste tatsächlich.
Ja, okay.
Also.
Ja. Ja.
Ist schwierig. Wir haben, wir sind tatsächlich dadurch, dass wir unseren Betrieb sehr offen haben. Wir haben ja gar keine Qualitätssiegel, Qualitätsmerkmale, wo uns irgendeine externe Firma, externe Kontrollverfahren, Firma sagt, ihr habt das und das und dadurch kriegt ihr das, um den Verbraucher zu suggerieren, okay, die Tiere laufen draußen, sondern wir sagen, nein, wir sind unser eigenes Versprechen. Das heißt, wenn ihr von Familie Eckers Fleisch bekommt, dann hat das schon einen sehr, sehr guten Standard, was die ganze Landwirtschaft und Tierwohl und sowas angeht. Das heißt aber auch, dass man sich auch davon überzeugen kann. Wenn man schon keinen externen Kontrolleur hat, der dir 1.000 Euro den Tag abzieht, dafür, dass er irgendwelche Wasserstellen und Boxen ausmisst und dich nachher verklagt auf 0,2 Quadratmeter, kommt der Verbraucher vorbei. Dadurch sind wir natürlich sehr offen geworden und sind aber noch in der glücklichen Lage, wo wir jetzt nicht Schilder aufstellen müssen, zu sagen, bitte nicht füttern.
Mhm.
Gut, theoretisch könnte ja jeder, wenn die Tiere draußen sind, irgendwas aufs Feld werfen, was die essen. So rein theoretisch könnte ja jeder Tag und Nacht was füttern. Ja, ne, so eine Pizza. Nein, aber von der Theorie her, das kannst du das sicherstellen, dass die nicht von irgendwem was kriegen? Nein, kannst du gar nicht sicherstellen. Kannst du nicht
vorstellen, wie viele Leute mit Pizza jetzt in
Zukunft. Ich brauche ganz viel Oregano-Pizza.
Oregano-Pizza. Probiert das mal überall aus, weil auch bei euren Höfen in der Nähe, wenn ihr das jetzt hört.
Einfach Oregano.
Einfach mal so eine schöne Oregano-Himbeer-Pizza. Das ist so ein Tipp, den ich einfach nur geben kann.
Mhm. Ja, aber theoretisch.
Nein, also wir haben tatsächlich so an den Weiden, wo nicht nur Wirtschaftswege, sondern auch Landstraßen vorbeigehen, wo dann, wenn man irgendwo essen war, das Fenster aufmacht und während der Fahrt was rausschmeißt und es dann irgendwo im Graben landet oder bei uns auf dem Feld, dann siehst du natürlich, dass irgendjemand mal daran vorbeikommt und denkt so, Kyle, kann ich das irgendwie fressen? Stehen sie meistens aber nicht drauf. Mhm. Das Gefährliche ist tatsächlich, wenn sie so zerdrückte Dosen und sowas. Ne? Mhm.
Also das glaube ich.
Ja. Und ist auch alles für alle, die jetzt vorhaben, da Essen auszuwerfen, ist alles kameraüberwacht. Wir waren ja schon da.
Ja, Kamera und stromüberwacht.
Mhm. Ja, also und die Zäune brutzeln, Alex war, also er musste einmal austreten und ja, es tat weh, ne?
Das stimmt, ja.
Ja. Nee, Stromzäune habe ich ja gelernt von meinem Opa. Testen, ob auf dem Zaun Strom ist, einen langen Grashalm nehmen, drauflegen, weil Gras so schlecht leitet, dass du irgendwann aber merkst, ah, da kommt alle 2 Sekunden oder jede Sekunde kommt da mal was, so ein Impuls, dann weißt du, da pinkelst du lieber nicht gegen.
Ich habe noch einen anderen Test, der
einfach
ist
einfach anfassen.
Also Gras so ganz kurz drauflegen, so ich sag mal so eine halbe Sekunde maximal, wenn du dann nichts gespürt hast, dann einfach mit der Zunge so 1-2 Minuten mal dran. Einfach, um zu testen.
Ja. Man sollte tatsächlich bei uns den Strom nicht unterschätzen.
Ja.
Also es gibt so normal so einen Durchschnitt, was man so an Strom hat. Und dann gibt es auch eine Maximalgrenze. Und Rinder sind tatsächlich so von der Weideführung so, dass die haben am dicksten das Fell, so vom Leder auch. Mhm. Die müssen auch schon dann ein bisschen, und damit sie was merken. Und dann lernen Rinder auch relativ schnell, also einmal und nie wieder. Aber wenn man jetzt sagt, man sieht da irgendwelche Schafe rumlaufen und fässt da mal dran, und das, ne, ist in Ordnung. Aber wenn du bei uns anfässt und, ne, also,
ja,
wieder, wenn du dich schlecht abgesprochen hast und du sollst da so einen Weidezaun reparieren und du sagst, hast du ausgemacht? Ja, habe ich. Mhm.
Aber also, wollte ich schon immer mal fragen, ich weiß gar nicht, warum ich es beim letzten Besuch nicht gemacht habe. Wie ist die Kennzeichnungspflicht auf, also alle wie viel Meter müsst ihr theoretisch ein Schild haben? Achtung, Zaun unter Strom. Und wie hoch sind die Stromstärken? Darum geht es ja in erster Linie. Also ist das in irgendeiner Form, kann das irgendwie für Menschen, die vielleicht schon einen Herzfehler haben oder einen Herzschrittmacher oder ähnliches, ein Problem sein? Oder ist das eher so, dass du sagst, naja, das tut schon weh. Das ist so, wie wenn man aus so einem, hier Feuerzeuge, früher in der Schule war das Standard, aus den Feuerzeugen diesen Piezo oder diesen Zünder rausbauen. Ja. Und dann einmal klick, klick, das hat gezwirbelt, stimmt, aber das war jetzt nicht schlimm.
Boah, ja. Und was man auch immer gemacht hat, man hat immer diese das so aufgebogen und dann das Gas so weit aufgedreht, dass da so eine übelste Flamme rausgekommen ist.
Ja, kann sein, das habe ich immer. Da bist du ja im Thema. Wir waren eher so die Stromleute.
Also ich gucke gerade mal nach, wir haben ja alles online überwacht. Das heißt, wenn man irgendwo bei uns den Zaun aufmacht, das Tor aufmacht oder irgendwie reingeht, hatten wir tatsächlich schon mal.
Echt?
Ja. Ach. Weil die kannten das aus den Alpen so, dass man zwischen den Tieren durchlaufen kann. Ja, was? Das sind gekennzeichnete Wanderwege. Bei uns sind das keine gekennzeichneten Wanderwege.
Habe ich in Alpen auch oft gemacht, ne? Ja. Da gehst du dann einfach
das
durch.
Das ist ganz normal. Das ist auch, ja. Da sind auch Schilder und so, und da muss man aufpassen, und das ist auch alles in Ordnung. Mhm. Aber ein ganzes Tor aufmachen ist schon heavy tatsächlich. Schon hart, ne? Und ich gucke gerade drauf, 6425 Volt. Normale Steckdose, 220 Volt.
Also das gibt einen ordentlichen Schlag.
Das gibt einen ordentlichen Schlag, aber, und das sind die neuen Stromgeräte, die jetzt auch Pflicht sind. Erstens, wenn die sehr starke Erdung haben, das heißt, wenn man länger anfasst, und das ist ja so ein Taktstrom, alle 2-3 Sekunden kommt das. Das ist auch nicht so schlimm. Dauerhaft ist schlimm, das bei 220 Volt ist ja auch, wenn man es kurz mal, dann merkt man es, aber wenn man es dauerhaft anfasst, wird es schlimm. wenn die merken, dass eine dauerhafte Erdung da ist, das heißt, als Mensch reicht es schon, das anzufassen, dann takten die runter und sehen, okay, hier stimmt irgendwas nicht, wir verlieren stark an Leistung und dann hören die auf. Das aber einmal, ich, das einmal 6400 mal. Ist schon eine Ausnahme.
Aber das wurmt's gut. Haben denn Kühe eine andere Erdung oder was? Oder wie? Oder was? Durch die Hufe? Oder wie ist das?
Na, die kriegen einen ordentlichen Schlag und du wirst als Mensch auch nicht weiter dran festhalten. Du wirst, wenn du da einmal berührst und es bumm macht, das ist so viel Spannung, das gibt aber einen ordentlichen Impuls durch den Körper. Ich glaube, da sagst du, den fasse ich lieber nicht nochmal an. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Aber von der Stromstärke her ist es nicht so, also ich weiß ja, ich glaube 20 Milliampere sind schon ein Problem fürs Herz-Kreislauf-System. Ja. Da ist wahrscheinlich, Stromstärke ist wahrscheinlich nicht, also du hast wahrscheinlich einen großen Widerstand auch. Und,
genau. Ja. Also du darfst hoch bis auf 12.000 Volt.
Krass. Und
normalerweise, wenn man irgendwo, sagen wir mal, klassisch anfasst, ist es bei 3.000. Aber,
ja. Also ich brauchte bei, damals, als ich noch studiert habe, meine Bachelorarbeit geschrieben habe, war ich eben bei Volkswagen in einer Konzernforschung. Und da brauchte ich für, ich glaube, 48.000 Volt, Hochvolt, musste ich schon so eine Hochvolt-Sensibilisierung machen. Gut, mit 6.000 seid ihr nicht dran, aber wenn du bis wie viel 12.000 hoch darfst, da bist du ja schon, schon im Bereich, wo es auch sehr unangenehm wird.
Ja, es sind Weidezäune, ne? Das ist ja kein gleichbleibender Strom. Gleichbleibender Strom ist ja auch bei 220 Volt schon gefährlich.
Ja, das stimmt.
Nicht nachmachen.
Wie muss ich mir, wenn du aufstehst, so einen Tag von dir vorstellen? Vor allem, wann stehst du immer auf, jeden Tag?
Alter, jetzt machst du aber einen Themenwechsel. Wir sind gerade beim Elektrozaun.
Ja, ich wollte das vorhin schon wissen. Weil ich auch gerne wissen würde, was so der Unterschied zwischen, wenn du sagst, du machst Vertrieb und dein Vater macht sozusagen den Hof. Da würde ich gerne mal wissen, was da so der Unterschied ist irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch relativ unangenehme Zeiten ab zum Aufstehen. Also unangenehm im Sinne von, jetzt steht wahrscheinlich sehr früh auf, oder?
Ja, aber wir stehen tatsächlich fast gleichzeitig auf.
Ja?
Also so um 6:30, 6:45 klingelt mein Wecker. Ich glaube, der von Rainer klingelt um 6:30. Mhm. Und ich bin nur schneller aus dem Bett.
Ja, du bist auch nicht jünger, weißt du.
Ja, ich spring da raus. Und dann ist meistens so, sagt man immer so, dass man so um 6:45 im Stall steht. So war es immer früher. Es ging nicht darum, wir fangen dann und dann an. Also dann kannst du seinen Wecker stellen, sondern um 7 Uhr im Stall. Egal, wie lange man braucht, um sich umzuziehen. Jetzt sagen wir mal so, jetzt der ganze Vertrieb vom Büro her fängt viel später an. Also ich kriege nicht um 7 Uhr morgens einen Anruf von irgendeinem Kunden. Das ist meistens erst so ab 9 herum. Mhm. Aber da man ja selbstständig ist, muss man seinen Tag oder seinen Tag eben so planen, dass man schon bevor, sagen wir mal, der große Trubel losgeht, immer die regulären Geschäftszeiten offen sind, dass du eben schon mal, sagen wir mal, deinen Kram, den du in Ruhe machen musstest, schon mal durch hast. Und dann bin ich meistens auch so um 6:45 im Büro und dann ab 8 geht es dann meistens los mit alles drum und dran. Wie gesagt, ich mache die ersten, weiß nicht, Dreiviertelstunde, Stunde, gucke ich, was ansteht, je nachdem, was für einen Tag wir haben. Montags ist relativ viel Versand, dadurch, dass man am Wochenende eben nichts verschickt hat. Donnerstag ist relativ viel Versand, weil wir eben für viele die Zustellung auf Freitag gewünscht war. Das heißt, viele Pakete warten schon, die sind on hold, die dann eben auch schon vorlagern. Donnerstag bekommen wir auch immer viel Ware, morgens geliefert. Und dann ist, sagen wir mal, ein regulärer Tag, ist dann irgendwie, dass ich dann eine Stunde, eineinhalb Stunden im Büro bin. Dann machen wir zusammen Frühstück. Das ist auch ganz wichtig tatsächlich, dass wir zu den Essenszeiten irgendwie zusammenfinden, um eben was abzusprechen. Also die erste Stunde, eineinhalb Stunden sehen wir uns nicht. Dann sind wir zum Frühstück zusammen, sind auch, sagen wir mal, ein bisschen länger im Frühstück, also eine gute halbe Stunde frühstücken plus halt danach nochmal eine Viertelstunde, halbe Stunde besprechen, was ansteht. Was gemacht werden muss, ob es irgendwas Besonderes gibt, gerade jetzt im Sommer, wenn Ernte ansteht oder Kalbesaugen oder Weideaustrieb, dann weiß jeder wenigstens, wenn er vom Frühstückstisch aufsteht, was den Tag Phase ist. Dann verschwinde ich meistens dann wieder im Büro, beziehungsweise gucke einmal direkt schon mal ins Lager rein, weil dann wird schon gepackt.
Aber das heißt, du verbringst einen Großteil auch im Büro und drin und gar nicht so viel auf dem Hof, oder?
Ja, ja. Also das hat sich tatsächlich gewandelt, dass ich
Aber als wir da waren, warst du noch viel auch auf dem Hof, ne, oder?
Ja,
oder?
Ja, es kommt immer drauf an. Also ich bin, sagen wir mal, gern die Feuerwehr, wenn in der Landwirtschaft es brennt.
Ja.
Das heißt, wenn wirklich außergewöhnliche Sachen sind, wie Ernte oder Kalbung, dann bin ich natürlich auch da. So, also bevor jetzt irgendwas da kapeist da geht und da geht irgendwas schief, kann man mich auch aus dem Büro zitieren und sagen, pass mal auf, kannst du mal eine Stunde schnell mal den Schlepper übernehmen und da mal jemanden aushelfen. Das ist halt diese Landwirtschaft, die man hat, wenn man ein Büro hat auf dem landwirtschaftlichen Hof. Da ist natürlich die ganze Zeit Rush Hour und da fahren Maschinen rum und hat nicht dieses klassische, sagen wir mal, Gewerbegebiet-Büro, wo man Ruhe hat. Tatsächlich auf dem Hof ist immer was los. Und dann ist, wie gesagt, bis 12 habe ich, ja, ich habe ganz normale Sachen an. Ich habe keine Arbeitsklamotten mehr an, also keine Gummistiefel, keine Arbeitshose mehr an. Das hat sich wirklich gewandelt, sondern ich bin eben nur im vorderen Bereich der Landwirtschaft, das heißt verpacken und verkaufen.
Ja,
hauptsächlich. Krass.
Also,
hat wirklich viel getan, oder?
Naja, als wir da waren, haben wir ja eine Hofführung und so gemacht auch und so. Da ist ja was anderes.
Ja, aber ich glaube, das,
dass, wir haben ja nicht
schon noch mehr auf dem Hof. Oder war es da auch schon so,
wie das du wurde, da hast. Wurde? Das wurde auch schon stark weniger
tatsächlich. Ah, okay.
Aber wenn ich mich jetzt zurück erinnere an euer Sizzle Crew Video, wo so ein bisschen behind the scenes war, habe ich letztens noch wieder reingeguckt, um zu gucken, was wir für einen Quatsch verzapft haben. Und da habe ich gesehen, dass wir noch einen Packtisch hatten, wo wir gepackt, neue Ware etikettiert und auch ausgelagert und verkauft haben.
Ja.
Mittlerweile haben wir das alles aufgesplittet. Wir haben eine Etikettierstraße mit Tisch, zwei Packtische und einen Tisch extra für Abverkauf. Ne? Und geil. Wenn ich mir überlege, wo ich das Video gesehen habe, wir haben alles auf einen Tisch geregelt, das könntest du jetzt gar nicht mehr machen.
Also ja.
In der Anfangsphase des Online-Shops habe ich selber die Pakete gepackt. Mache ich noch manchmal gerne, wenn ich das schaffe.
Mhm.
Du musst aber natürlich einen Kopf dafür haben, dass du auch nichts vergisst, was auf den Positionen der Bestellung drin ist.
Ja.
Richtig, das heißt, es ist wieder, der Chef hat gepackt oder fehlt eine Position und wer reklamiert das jetzt?
Ja.
Aber mittlerweile habe ich meinen Onkel, der seit 2 Jahren in Rente ist, und sich gerade seines Lebens freut, dass er was zu tun hat.
Geil.
Und zwischen einem jungen Team ein bisschen rumwursteln kann und quasi, ja, sagen wir nicht, das sind halt immer die gleichen Abschritte eines Paketes packen, aber die müssen halt immer gut sein. Von Karton falten, bis dass das Kühlmittel da ordentlich reinkommt, dass genügend Kühlmittel reinkommt. Zu jeder, sagen wir mal, Umgebungstemperatur. Im Sommer packen wir mehr Kühlmittel als im Winter, ganz klar.
Logisch, ja.
Dass die Bestellungen ordentlich sind, dass die Warenausgabe, also Mücke nennen wir ihn, guckt als letztes, bevor das in das Paket reingeht für DHL und beim Kunden ankommt, wie die Ware ausgesehen hat. Ob dann Luftzieher war, wie die Patties aussahen und reklamiert das auch manchmal. Sagt mal, pass mal auf hier, das ist nicht so schön, das haben wir vielleicht im Lager noch schöner. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich das alles mal selber gemacht habe, ist natürlich Wahnsinn, wenn du irgendwann nur noch, sagen wir mal, vorbeiläufst, schnell mal reinhorst in den Laden und sagst, gut, dass es läuft. Ne?
Aber ist ja also, geil, so soll es ja auch sein. Ja. Ich habe das noch genau vor Augen, direkt an der Tür ins Kühlhaus, wo es dann da aus dem Kühlhaus direkt gibt es ja eine Tür innerhalb des Kühlhauses in die Tiefkühlkammer. Und direkt davor war so ein L, sag ich mal, tischtechnisch aufgebaut und da spielte die ganze Packerei. Und an der Seite lagen palettenweise Kartonage.
Genau, um die kurzen Wege zu machen. Also du machst halt wirklich Meter tatsächlich.
Ja.
Also sagen wir so 10.000 Schritte am Vormittag ist nichts, wenn du so, sagen wir mal 20 bis 30 Pakete am Tag packst im Schnitt. Und wir haben uns halt in diesem Raum oder diesem kleinen Korridor, was ihr quasi noch kennt, bewegt haben, haben uns nachher mit 3 Leuten bewegt.
Oh Gott, ja, und das ist
da rennst du dir so hart heftig. Über den Weg, das geht halt gar nicht mehr. Und dann müssten wir das alles ein bisschen strapazieren. Und wir sind froh gewesen, dass wir so eine alte Scheune hatten, wo wir uns ein bisschen quasi erweitern und ausbreiten konnten. Um natürlich diese, sagen wir mal, benötigten Wachstumsschritte, gerade in Zeiten von Corona, wo der Onlineshop natürlich sehr, sehr stark war, eben, sagen wir mal, spielend einfach quasi ausweiten konnten, indem wir einfach sagen, okay, wir stellen hier 3 Tische hin und wir packen jetzt nochmal das Doppelte an Paketen und es sind natürlich nur positive Veränderungen. Es ist Wahnsinn, wenn man zurückblickt, wenn man natürlich Videos sieht, wo man denkt so, boah, dieser alte Tisch, den wir hatten, den haben wir schon lange ausrangiert, das ist viel zu klein gewesen, jetzt stehen da 10 solche Tische.
Krass. Aber das ist so geil zu hören, ne? Weil irgendwie erinnert das auch so ein bisschen an das, was wir hier so durchlebt haben. Ne? Also so auch im Prinzip Können wir dir nachher nochmal zeigen. Unser erstes Lager war der Wandschrank hier. Und dann da, wo unsere Kaffeeecke jetzt ist, da war das zweite Lager. Hier drin, in diesem Podcast-Raum, war das dritte Lager.
Ja.
Und dann irgendwann ging es nach unten und irgendwann haben wir das ja dann komplett ausgelagert. Aber es ist total geil zu hören, weil es bei uns ja auch, sag ich mal, ähnliche Züge dann angenommen hat. Und mittlerweile wir auch echt recht viele Pakete verschicken, kann man sagen.
Hast du es so gemacht, dass du eine Person hast, die immer das Fleisch aus den Kühlhäusern holt? Oder rennt man sich da auch, sag ich mal, steht man sich da teilweise auch im Weg, wenn gerade zwei Leute sagen, ich will jetzt Fleisch holen, ich muss jetzt ja packen?
Sagen wir mal, im Normalfall hat jeder seinen Job und rennt sich nicht über den Haufen.
Ja.
Nicht, dass ich Ärger noch kriege von der BG, dass das hier alles nur einspurig ist. Aber wie gesagt, gerade in den Zeiten, wo wir viel verschicken, das sind so die besonderen Anlässe, Ostern, Weihnachten, wenn die Grillsaison ansteht, dann haben wir natürlich, sagen wir mal, ein Paketaufkommen, was wir, sagen wir, also ein bisschen vorplanen kann, wo man weiß, okay, es wird gutes Wetter oder Weihnachten steht vor der Tür, wir wissen jetzt, es wird mehr. Aber ob der Online-Shop am Sonntag, sagen wir mal, 30 Bestellungen aufnimmt oder 120, das weißt du halt nicht. Und dann stehst du da und dann meistens gucke ich mir Sonntagabend schon an, was die ganze Woche ansteht und sage, okay, wir brauchen vielleicht Montagmorgen einen mehr im Versand. Aber dann stehst du da Montagmorgen und sagst 50 Bestellungen. Ich glaube, 55 war maximal an einem Tag. 55 Bestellungen mit einzelnen Positionen, mit einzigartigen Steaks. Man kann es ja alles einzeln auswählen. Zusammenpacken musst und halt auch beim 55. Paket wirklich noch mit dem Kopf dabei sein musst und sagst, okay, da soll jetzt ein 456 Gramm Rumpsteak drin sein und da sollen 2 Kilo Hack drin sein und das sollen die feinen Hackrollen sein und nicht die groben. Das ist halt schon.
Das finde ich eh so krass bei euch, dass man da wirklich, man kann sich jedes Steak und alles, eigentlich alles komplett einzeln aussuchen. Also da steht dann im Bestand ja auch immer drin, wir haben, Teppanyaki Cut noch 122 Gramm, 135, 110 und so. Also das heißt, es ist ja auch ein irrer Aufwand, eigentlich das immer
das Richtige zu greifen. Die ja, sehen, richtig, ja, erstmal sehen greifen, ja schon gleich aus.
Ja. So. Das zu greifen, aber auch das Ganze immer dann aktuell einzupflegen und so. Ne?
Das ja, das, was mich am meisten gestört hat beim Onlineshop, beim Fleischhandel, das sind jetzt nicht nur wir, sondern sagen wir mal übergreifend, war das, dass man meistens immer geworben hat mit grammgenauer Abrechnung. Das heißt, man hat sich immer eine Range reingepackt. Rumsteak 400 bis 500 Gramm. Und dann wurde quasi am Ende eine Rechnung zusammengeschrieben, die dann nachher gepackt worden ist. Da ist ein 450 Gramm Rumsteak reingegangen. Und dann hat man quasi den höheren Wert geblockt in der Kreditkarte und hat dann gesehen, wie viel es tatsächlich war und hat nur dann den tatsächlichen Wert, nachdem es gepackt worden ist, quasi berechnet. Das war mir tatsächlich immer so. Für viele, gerade bei unseren Kilopreisen, beziehungsweise bei unserem Fleischsegment, ist grammgenaue Abrechnung das A und O, weil da machen wirklich manchmal 20 Gramm großen Unterschied. Und ich würde mich selber betrogen fühlen, wenn ich ein teures Rumpsteak oder Filet kaufe, gerade wenn es in der 100% Riege ist. Und sagen wir nicht, die fehlen 50 Gramm, aber das sind halt schon schnell mal 10, 15 Euro. Und da habe ich gesagt, wenn wir was machen, dann muss es natürlich ordentlich sein beim Online-Shop. Wir machen eine grammgenaue Abrechnung im Vorrein, also quasi vorher, sodass der Kunde schon sagt, was er haben will. Und da haben wir viele Kunden, die mal sagen, ich möchte gerne 450 Gramm Rumsteak haben und ich möchte gerne das dreimal. Aber das 450 war schon gar nicht da. Aber das 456, das will ich gerne haben. Also typisch deutsch.
Ja.
Aber das möchte ich dann auch dreimal haben. Ich sage ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt dreimal 456 Gramm drin ist, gibt es nicht. Aber ihr müsst die Range dazwischen auswählen.
Ja.
Wählt euch ein 448 aus, 456, vielleicht gibt es noch ein 462. Dann habt ihr eure Schnitt 450 Gramm Rumsteaks, habt ihr. Und wenn ihr es auspackt, ihr kriegt auch genau das Stück Fleisch mit dem Etikett, mit dem Gewicht, was da drin ist. Es ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, keine Frage.
Ja, das ist richtig krass.
Aber das war so der erste und wichtigste Punkt, den ich gerne, wenn wir einen Online-Shop umgesetzt haben möchte, dass der Kunde bis ins letzte Detail so eine Transparenz hat, zu sagen, okay, ich kann mir wirklich das einzelne Steak 156 Gramm Teppanyaki auswählen und nächsten Tag sitzt dann 156 Gramm Teppanyaki vor mir.
Krass. Du hast eben eine Sache angesprochen, auch, wo ich auch kurz aufgehorcht habe, und zwar hast du gesagt, ja, also bei uns ist es ja so, da kann ein paar Gramm ja auch durchaus mal preislich was ausmachen und so. Wobei ich finde, ich finde es immer wieder krass, also ich kenne ja nun jetzt langsam die Preise, ich finde es trotzdem immer wieder krass, wenn ich auf den Preis drauf gucke und dann denke so, Alter, krass, was man dafür bekommt und dafür, also in meinem Kopf denke ich immer so, ey, das ist doch viel zu günstig, aber also das ist total krass, vielleicht auch alle Leute, die jetzt mal online vielleicht gucken, Waggezucht Nordfriesland, ihr könnt ja auch mal selber mal vergleichen und mal so ein bisschen die Preise vergleichen, weil wir haben nämlich auch oft auf dieses Thema, wenn wir was von euch vergrillen, dass dann die Leute schreiben, ja, gut, ist ja ein bisschen dekadent jetzt hier, ne? Und wie soll ich mir denn das leisten können und so? Und dann haben die aber das Video immer nicht geguckt, weil wir zeigen ja auch immer den Preis, weil die Leute denken immer, Wagyu, okay, das muss sowas von unfassbar teuer sein, das werde ich mir in meinem Leben nicht leisten können. Und dann gucken wir mal drauf, wir haben letztens jetzt Sushi gemacht mit einem geilen Teppanyaki-Cut und es hat 17 Euro gekostet, ne? 17 Euro. Und
da hätten wir gefühlte 30 Sushi-Rollen draus bauen können.
Und die Leute haben uns tatsächlich geschrieben, haben dann geschrieben, ja, finde ich ein bisschen schade, dass ihr jetzt, wo ihr so groß seid auf YouTube, dass ihr dann nur so Sachen macht, auch mit Fleisch, was wir uns nie leisten können und so. Aber die Leute denken dann auch, dass das Stück 200 Euro gekostet hat oder 300 Euro. Und das ist total krass, finde ich.
Gut, Kobe ist halt auch krasses Marketing, ne? Und das Kobe, jeder verbindet Wagyu mit Kobe oder die meisten verbinden das direkt. Und dieser Begriff Kobe-Rind und Kobe-Fleisch, marketingtechnisch genial, das verkauft sich ja auch richtig gut und sauteuer, ne?
Ja, tatsächlich schon. Aber man muss halt auch wissen, wo man sonst Wagyu-Fleisch oder Kobe-Fleisch herbekommen kann. Ganz klar, Kobe gibt es nur aus Japan, habe ich ganz oft immer das Thema, aber wie können Wagyu-Rinder... Kann ja gar nicht Wagyu heißen, wenn sie nicht aus Japan kommen.
Ja.
Ich sage, die können auch überall auf der Welt stehen. Eben darfst du nicht Kobe nennen, weil sie ein ganzes Dorf eben patentiert oder namensrechtlich geschützt haben. Man muss halt wissen, wo wir auf dieser Erde sitzen und wo Japan liegt. Und wo, wenn es nicht gerade aus Japan kommt, sonst Wagyu-Fleisch herkommt. Entweder aus Australien oder aus Amerika. Und wenn man die derzeitige Situation sieht, dass Schiffe entweder irgendwo in Häfen sitzen, weil sie nicht weiterkommen, weil sie nicht gelöscht werden, oder wenn gerade Energiekosten, Öl und Diesel, Benzin unfassbar teurer werden, dass dieses Stück Fleisch, was einen sehr, sehr weiten Transportweg hinter sich hat, natürlich auch sofort ansteigt von den Kosten und sich na gut sagt, okay, Wagyu-Fleisch, das kommt von weit weg, das muss teuer sein. Das ist richtig, wenn das erstmal 8000 Kilometer geschippert werden muss. Wenn es aber in Anführungszeichen 250, 280 Kilometer nur gefahren werden muss, dann haben wir natürlich nicht so eine Transportkosten wie Kobe-Fleisch. Und das werden wir auch nie haben.
Ja.
Ne? Wir fahren ja, wir nicht mit dem Goldesel das Paket ausliefern, ne? Also,
mit der Kutsche.
Also, um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, weil da ist mir das allererste Mal richtig krass vor Augen gekommen. Und zwar, könnt ihr auch übrigens selber mal überprüfen. Guckt euch mal die, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, guckt euch gerne mal die Kommentare an, als wir Wagyu Brisket vergrillt haben auf YouTube. Ihr werdet viele Kommentare finden, wo drin steht, dass das ja utopisch ist und man das sich ja gar nicht leisten kann. Und das hat auch einen Grund. Uns wurden viele Leute haben uns angeschrieben, haben gesagt, ja, das kostet doch bestimmt 1.000, 1.500 Euro, weil es Leute so gewohnt waren. Das hat, glaube ich, 200.
Irgendwas ich kostet? Glaube, knapp 300 Euro für 9,7 Kilo oder so, 9,6 Kilo Brisket.
Also man sieht es auf jeden Fall in dem Video auch. Und das ist ja, ja. Es war vor kurzem war jemand hier bei uns, haben wir dir vorhin auch schon erzählt, der auch regelmäßig unsere Streams guckt. Der hat unten, haben wir durch Zufall vor Fleischerei getroffen, der hat auch gesagt, der hat bei dir irgendwie, keine Ahnung, wie viel Hackfleisch gekauft, weil er sagt, das ist einfach preis-leistungstechnisch unschlagbar. Sogar günstiger als bei seinem Fleischer wohl angeblich.
Ja, war so.
Den Vergleich habe ich ganz oft. Normalerweise. Also ich meine, die momentanen Lebensmittelpreise sind auch explodiert und die haben sich sehr, sehr stark natürlich an unsere Preise angewohnt und werden immer verglichen, normalerweise sagen wir, bevor die Lebensmittelpreise explodiert sind und noch weiter steigen werden, wurden wir immer mit dem höchsten und mit dem teuersten Hackfleisch, was es kommt, wenn es auf dem Markt gibt, verglichen und das ist Bio-Hackfleisch aus Deutschland. So, und Bio-Hackfleisch hat immer... Also unser Fleisch, unser Wagyu-Fleisch war immer teurer als noch das Bio-Hackfleisch, aber da haben sich viele Leute immer dran orientiert, gesagt haben, okay, das kostet noch 2-3 Euro mehr das Kilo, wie auch immer. Aber die dieses Qualitätsmerkmal Bio und die ganzen Reglementare und die ganzen, sagen wir, Bürokratie und Anforderungen, die dieses Fleisch dann erfüllen muss, kostet auch unfassbar viel Geld. Das macht es dann meistens schon teuer. So, wenn man aber sagt, man kauft beim Landwirt vor Ort, der eben nicht sagt, wir müssen jetzt hier nicht 2000 Euro für einen Kontrolleur ausgeben, der unangekündigt auf den Hof kommt zweimal, um dann auszumessen, ob eine Box 0,2 Quadratmeter zu klein oder zu groß ist, ja, oder dass da eine Wassertränke fehlt, weil da ein Tier zu viel drin läuft und das meistens dann nicht genug Wasser kriegt. Das kostet ja sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit, auch für uns, allein die Anträge oder würde für uns sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, Anträge auszustellen, Kriterien zu erfüllen, die unterschreiben lassen, dann dieses Label zu kriegen, was man jedes Jahr neu überprüfen lassen muss, ob das immer noch das Label ist, was wir verdienen. Und da ist jetzt, was wir jetzt so merken, langsam back to the roots zu sagen, okay, da sind alles schöne Label, die auf der Milch und auf dem ganzen Fleisch drauf sind, sei es jetzt die Skala 1 bis 4, 1 ist glaube ich rot und 4 ist dieses tierwohlkonforme Fleisch.
Ja, diese Haltungsform, die am Ende irgendwie sich von 4 DIN A4 Blättern Platz unterscheiden oder
genau,
so.
Genau, genau. Also, ja, völliger Wahnsinn, aber bürokratisch in Deutschland passt das perfekt hier
richtig,
rein.
Richtig, ja.
Und da, bei diesem ganzen Kram, versuchen wir uns natürlich vehement gegenzusetzen und sagen, okay, das können wir gut sparen. Das Fleisch, auch wenn wir einen Bio-Standard jetzt machen würden, obwohl wir auch nicht weit weg sind, aber wie gesagt, externer Kontrolleur, die ganzen externen Kosten, macht das Fleisch, was ihr jetzt in der Einkaufstasche oder auf dem Paket vor die Haustür gestellt bekommt, nicht besser mehr. So, und das ist natürlich dieser Fokus zu sagen, okay, ich kaufe lieber regional oder beim Landwirt, der mir zeigt, mit einer Betriebsführung oder mit einem Video oder mit einem Doku, wie der Hof aussieht, wie die Tiere aussehen, wer die Tiere füttert, ist auch ganz wichtig, dass das nicht einer ist für 300 Tiere, sondern drei für 300 oder noch besser mehr, dass die Betreuung natürlich besser ist.
Ja.
Und zu sagen, okay, vielleicht sollte man, sagen wir mal, behind the scenes hinter die Landwirte gucken und nicht hinter dieses Label zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass das jetzt Weidemilch ist und die Tiere 120 Tage draußen laufen ist, das hat auch seine Berechtigung, ist alles gut. Wenn ich aber zum Landwirt fahren kann, und ich bin da im Mai, ich bin da im Juni, ich bin da im Juli, ich bin im August und im Oktober da und die Tiere liegen auch draußen, sind es auch 120 Tage, dann brauchen wir kein Label dafür und die Leute können sich das, sagen wir mal, günstiger dann einkaufen.
Ja. Ja gut, dazu hat natürlich leider, muss man auch sagen, nicht jeder die Möglichkeit, immer mal zu gucken, zu fahren und so. Aber ich habe eine andere Frage, die sich da anschließt, weil ich selber habe eine Meinung dazu, aber die ist höchstwahrscheinlich sehr subjektiv, aber diese ganzen Label mit Tierwohl 1, 2, 3 und 4, was hältst du denn davon? Also weil ich
Initiative Tierwohl.
Ja, also ich sag mal so, ich habe da jetzt wahrscheinlich keine sehr objektive Meinung zu, weil ich auch viele Dinge gar nicht so detailliert überprüft habe. Aber du als jemand, der wahrscheinlich da sehr viel mehr Kontaktpunkte zu hat, zu sowas, was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, ich habe immer zwei Seiten. Das ist immer ganz ganz interessant, ich stehe immer zwischen der Schere der Landwirte, der Konsumenten, also unsere eigenen Berufskollegen, mit denen ich mich auch sehr viel austausche, und natürlich dem Verbraucher. Und das ist sehr interessant, das haben viele Landwirte eben nicht, diesen direkten Draht, als wenn man Direktvermarktung hat, dass man den Kunden Freitagnachmittags und Samstagmorgens bei uns im Hofladen hat. Wir haben ja einen viel direkteren Draht zum Kunden, wenn er sagt, das hat mir nicht so gut geschmeckt und das hat mir gut geschmeckt und das sollte so geschnitten werden und so geschnitten werden. Und da ist es immer interessant zu sehen, dass der Verbraucher, den wir haben, sagt, okay, ich muss mich ja auf irgendwas verlassen. Ich brauche irgendwo, wenn ich, sagen wir mal, ich möchte Milch kaufen, ich möchte aber, dass die Tiere draußen gelaufen sind, dann brauche ich Weidemilch. Dafür gibt es ein Label, das ist auch alles schön und gut. Und dann gibt es eben auch die Landwirte, die sagen, okay, der Verbraucher wünscht das, dann mache ich dieses Label, kann meine Milch so verkaufen, natürlich dann auch für mehr Preis, weil es mehr Aufwand ist, und beide Seiten sind glücklich. Was man aber momentan merkt, ist, dass der Verbraucher das gar nicht wünscht, aber der Handel, die vier großen Lebensmitteleinzelhandel, sich gegenseitig versucht momentan auszustechen. Initiative Tierwohl ist ja vom Staat, also vom Bund, gesetzlich geregelt worden. 2-3 Jahre zu spät, seitdem gibt es ja schon von allen anderen Lebensmitteleinzelhändlern schon Kriterien.
Genau,
das war jetzt noch eins von vielen tatsächlich. Was passte man gerade noch auf die Produktverpackung oben links drauf, dass man diese Nummer da drauf kriegt. Das heißt, der Lebensmitteleinzelhandel hat es privat ja schon geregelt, bevor der Staat es hätte regeln können. Der Staat war zu spät, das kennt man aus Deutschland. Das ist manchmal so, weil man da eine bürokratische Höhe hat, die man erstmal überwinden muss. Das ist im privaten Wirtschaftswesen vielleicht ein bisschen einfacher. So, und diese Lebensmitteleinzelhandel versuchen sich jetzt natürlich nur auszustechen und zu sagen, ich habe aber noch ein besseres Tierwohl-Label und ich habe noch ein besseres Tierwohl-Label. Bei mir laufen die Tiere nicht 120, sondern 125 Tage draußen. Dem Verbraucher, ob der jetzt das Tier 120 Tage oder eine Woche länger draußen gelaufen ist, ist erstmal grundsätzlich egal. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Der Handel will es von den Landwirten, ganz viel Bio produzieren, steigt alle um ökologisch. Im Nachhinein merkt man, dass der Verbraucher das gar nicht mehr in den Mengen aufnehmen will. Also auch der ökologische Anteil an Fleisch und an Ware, die produziert wird, ist ja schon gesättigt. Und wir haben jetzt schon den Tenor gekriegt, stellt nicht mehr auf Bio um, weil der Markt ist so weit überschwemmt, dass der Biopreis unter den konventionellen Preis sinkt. Und das ist sehr viel Aufwand für nachher nichts. Und das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Die ganzen Labels ist halt Marketing, gemacht von den Händlern. Die versuchen, ihre Ware noch besser anzupreisen. Der Verbraucher weiß im ganzen Dschungel der Label, die es mittlerweile gibt, 100 wird, glaube ich, noch zu wenig sein, die es mittlerweile gibt, gar nicht mehr durchsehen, um zu sagen, okay, das ist ein gutes und das ist ein schlechtes und ich möchte mehr auf dem Label achten als auf den. Und der Landwirt sitzt dann nur und denkt sich ja, was soll ich denn jetzt?
Was, wenn jetzt jemand kommen würde und dich fragen würde, was er machen kann, wenn es ihm jetzt ums Thema Tierwohl geht? Also worauf kann man achten, wenn es einem mit rein ums Thema Tierwohl geht, beim Einkauf? Also gibt es da Tipps, die du zum einen wahrscheinlich für jemanden hast, der vielleicht auch einen Hof in der Nähe hat, aber auch vielleicht für jemanden, der in einer Großstadt wohnt? Wie würdest du da rangehen?
Das ist eine gute Frage.
Ja, letzteres ist echt schwer, ne?
In der Stadt ist es schwierig. Also ich kenne es ja nicht anders, ich bin auf dem Land groß geworden. Da konnte man sehen, dass Ende April die Tiere rauskamen und dass die Tiere das gut haben. Das konnte man als, sagen wir mal, mit normalen menschlichen Verstand konntest du das sehen. Deswegen, wir haben ja auch viele, die gerade sehr gerne Nordfriesland oder auf Durchreise nach Dänemark Urlaub machen und dann eben, sagen wir mal, aus der Großstadt oder aus den Großstädten kommen und dann mal, sagen wir mal, Urlaub auf dem Bauernhof machen, dann bei uns vorbeikommen und sich das dann angucken. Sagen wir mal so, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, sagen wir mal, bei den Landwirten vor Ort nachzugucken, dann wird es wirklich schwierig. Da muss man sich ja auf, sagen wir mal, eine Veredelung oder Händlerstufe verlassen, die sagt, naja, du, ich habe das aber bei Bauer Willi gekauft. Heute Morgen noch aus dem Stall. Ja.
Und dafür gibt es die ganzen Siegel. Und die werden leider natürlich dann auch oftmals wahrscheinlich auch durch die Lobby so angepasst, dass dann vielleicht noch der eine oder andere mehr so ein Siegel bekommt oder es Möglichkeiten gibt, eine Anforderung, sage ich mal, anders auszulegen und ruckzuck kriegt für jeder ein Bio-Siegel, ne?
Also, ja. Weil ich stelle mir nämlich selber die Frage ganz oft, wenn es ums, also ich habe jetzt tatsächlich, ich kaufe häufiger, wenn ich mal einkaufe, Eier auch im Supermarkt und da kaufe ich immer das, wo ich denke, ja, okay, da steht Bio drauf, da steht Freilandhaltung und so drauf und das ist so das Beste, was ich da bekommen kann, aber trotzdem frage ich mich nämlich immer, ob ich da gerade auf irgendwas reinfalle, was vielleicht gar nicht so ist, ich hoffe einfach, dass es nicht so ist, aber ich frage mich halt immer, ob ich da gerade irgendwie, also ich versuche sozusagen das so zu machen, dass es so was in meiner Macht halt dann liegt, aber ich bin mir trotzdem so ein bisschen unsicher, sag ich mal.
Ja, also sagen wir mal, die Deutschen haben, was Lebensmittel angeht, eigentlich ein absolutes Luxusproblem, weil in Deutschland von der EU aus gesehen, beziehungsweise weltweit einer der größten und höchsten Standards herrscht. Gerade was, also ganz am Ende, das merken wir auch im Vertrieb, was Hygiene angeht. Bei der Verarbeitung, bei der Vakuumierung, bei der Lagerung. Also das ist besser überwacht als alles andere. Und wenn man jetzt beim Thema Eier bleibt, dann muss man sich halt überlegen oder halt gucken, da gibt es drei Eierpappen. Die eine ist, sagen wir mal, die günstigste. Dann wäre es einfach halber mal einfach, ja, es wär einfach zu gucken, wo kommt das her? Und zu sagen, okay, kommt das vielleicht aus Tschechien oder Polen, wenn es jetzt um, sagen wir mal, Eier gehen würde? Oder, sagen wir mal, ist es deutsches Ei gewesen? Weil dann kann man sich schon mal sicher sein, okay, das hat, sagen wir, keine große Fahrt gehabt und das hat vielleicht nicht eine andere Auslegung von Tierwohl gehabt. Also die versuchen das jetzt europäisch weit die gleichen Standards zu heben, um eben auch den Wettbewerb auszuschließen, dass Polen oder Tschechien keine günstigeren Eier mehr produzieren kann wie die Deutschen, weil sie einen sehr hohen Standard an Erzeugung haben und dadurch die, sagen wir, die deutsche Ware immer teurer ist. Und wir sind natürlich immer gerne das Exportland, das heißt, wir nehmen unsere teure deutsche Ware, exportieren die und holen uns günstige importierte Ware wieder rein. Und bei den Eiern gibt es aber auch, und das gibt es eigentlich mittlerweile in allen Segmenten, gibt es, und das ist meistens entweder Bio oder vielleicht gibt es einen regionalen Stand, wo man weiß, okay, das sind Eier von, sagen wir mal, nur einer Entfernung, wenn es eine Großstadt sein soll, von 100 oder 120 Kilometern und nicht 800 oder 1000.
Ja. Also ich glaube bei Eiern, wenn man da auf Regionalität und Bio achtet, kauft man auch grundsätzlich ein ganz gutes Produkt. Ich kaufe hier auch immer im Supermarkt die Eier und ich nehme immer die gleiche Firma, die dahinter steht, oder den gleichen Erzeuger. Der ist auch nicht weit weg, das kann man nachgucken. Ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber ist umkreist 20 Kilometer. Ich habe den Hof nun selber noch nie besucht, aber ich habe da ein gutes Gefühl. Freilandeier, Bio und alles, was so dazugehört, das fühlt sich gut an. Bei Gemüse habe ich auch mal gehört, da soll wohl dieser Bio-Standard echt gut sein. Also Bio-Gemüse soll wohl wirklich auch ziemlich gut sein. Ich glaube, da kann man auch nicht so viel, sag ich mal, Schindluder betreiben wie bei der Tierzucht und dann Schlachtung über...
Zu viel Gemüse auf zu wenig Raum.
Richtig, ja. Das schließt sich ja aus, wenn du auf... Also ja, ernsthaft. Wenn du auf zu wenig Platz die Pflanzen machst, dann kommt halt die Natur und eine Pflanze wird sich durchsetzen. Ja. Und über die anderen wachsen und die anderen werden dann halt gar nicht wachsen. Du kannst da nicht so viel, glaube ich, falsch machen. Und das Thema Düngen und so ist ja dann durch Bio geregelt. Wer da Blödsinn macht, wird relativ schnell vermutlich auffliegen und dann auch kein Biosiegel mehr haben und andere Probleme haben. Deswegen ist das bei Gemüse, glaube ich, ganz gut. Ich habe mir eben Zettel genommen, weil ich die Fragen nicht so zwischenrufen wollte, aber ich hatte mir eine Sache aufgeschrieben, nämlich zum Thema Hofladen, also zwei Sachen zum Hofladen. Einmal eine kurze Geschichte. Julian, Corby und ich waren Anfang Mai gerade in Norwegen zum Angeln und haben an einem Ausfalltag, wo es stark geregnet hat, da konnten wir also nicht rausfahren, da war auch Wind draußen, Welle, haben wir eine Käserei aufgesucht. Die hatte der vierte, der mit war, ein Freund von uns, hatte die vorher schon rausgesucht. Und diese Käserei hat schon Awards gewonnen, World Winning Schieß mich tot im Käsebereich für den Käse, den sie machen.
World Winning Schieß mich tot.
Richtig, ja. Schieß mich tot, genau. Und der Käse war fantastisch und wir haben uns da ein bisschen unterhalten und auch gefragt, wo kann man eigentlich mal die Kühe sehen? Und die waren da auch ganz transparent und sagten, na klar, geht einfach, ist zwar keiner da, aber ihr könnt durch den Stall gehen, könnt auch mal hinten rum auf die Weide. Und die hatten also auch im Prinzip so wie bei euch, so ein ganz offenes Konzept. Du kannst da hinfahren, kannst Käse kaufen. Du müsstest theoretisch nicht mal auf jemanden warten. Da ist eine Klingel und eine Telefonnummer. Falls niemand da ist, ruf mich an so. Aber du kannst auch einfach Käse nehmen, Geld hinlegen und wieder gehen. Also da sind die, gut, ist auch Norwegen da, sehr ländlich. Da ist sowieso immer alles offen. Aber da konntest du auch reingehen, die Kühe sehen. Denen ging super. Und die haben aber auch einen ganz normalen Stall, der aber immer aufsteht. Und die können raus, rein, wie sie Bock haben. Denn auch das ist, glaube ich, ein Irrglaube, den haben wir, meine ich, auch, als wir bei euch auf dem Hof waren, mal besprochen. Viele denken ja, die Tiere müssen auch 24/7 immer draußen sein und auch Schweine müssen immer auf einer Riesenweide sein. Aber am Ende ist das wie bei Menschen, ich bin auch gerne mal draußen, ich bin aber auch gerne mal drin und ich glaube, so ein Tier entscheidet schon ganz gerne sich auch mal selber dazu, vielleicht, wenn es heiß ist, nicht gerade draußen zu stehen, sondern auch mal in einen angenehm kühlen Stall zu gehen. Und Schweine, die natürlich nicht den ganzen Tag auf engstem Raum leben sollten, aber Schweine sind ja auch Rudeltiere, die auch gerne dicht an dicht zusammenliegen, wo man denkt, oh Gott, das geht hier aber gar nicht. Aber im Endeffekt ist es der natürliche Instinkt. Ne? Also ich glaube, da muss man auch immer drauf achten, dass die Tiere am Ende das machen können, was sie machen wollen. Ne?
Ja. Ja, aber das größte Thema ist halt die Transparenz, ne?
Also, richtig, ja.
So, und das wäre bei uns auch so ein Thema. Viele sind immer ganz überrascht, beziehungsweise schwenkt es um in Erschrockenheit, wo dürfen wir jetzt den Hof schnell mal sehen? Ich sage, ja, ich habe 15 Minuten, 20 Minuten Zeit, solange das Telefon nicht klingelt und einer mir herrennt und sagt, ich habe da eine Frage. Dann habe ich die Zeit und nehme mir die Zeit auch, weil das ist halt meine Arbeitszeit. Ich bin dafür da, dann hätten wir die Kunden nicht da. Wären wir auch nicht da, ganz einfach. Und ich könnte mir sonntags keine Brötchen leisten. Hm. Und dann sind sie immer ganz erschrocken oder überrascht, dass sie über den Hof gucken dürfen und sich das angucken dürfen. Und dann sage ich denen auch immer, na gut, wenn ihr fragt, oder ich, eigentlich meistens fragen sie, beziehungsweise wenn, wenn ich wirklich dann Zeit habe oder ich weiß, dass ich keinen Termindruck habe, dann schlage ich es auch gerne selber vor, weißt, wir gucken schon mal rüber, gerade wenn Familien da sind mit kleinen Kindern, weil das natürlich ein absolutes Highlight ist mit dem Bauernhof. Mhm. Ich kenne es nicht anders, aber dadurch, dass wir jetzt 3 Jahre in der Dreckvermarktung sind, ich weiß, dass es echt, sagen wir mal, Menschen oder Familien aus der Stadt nicht gewohnt sind, zwischen Tieren und dem Bauernleben da zu sein, finde ich es umso schöner, wenn gerade Familien da sind mit Kindern, um dann einmal über den Hof zu gehen. Und viele fragen dann, dürfen wir das denn überhaupt? Ich sage, ja, warum denn nicht? Ja, ich hätte das nicht gedacht. Ich sage, ja, kann ich verstehen. Aber was wäre meine Antwort gewesen? Hätte ich gesagt, nein, dürft ihr nicht. Mhm. Ihr kauft so teures Stück Fleisch, kauft ihr quasi uns mit, ne?
Ja.
Da passt die Antwort, dürfen wir schnell mal die Tiere sehen? Und ich sage, nein, bloß nicht. Also vorne einkaufen.
Und dann weg.
Das Geld da lassen und dann ganz schnell wieder gehen. Ne? Das ist ja, erstens hat das nichts mit Seriosität zu tun und auch mit Transparenz nicht. Hm. Das heißt, es ist ganz klar, wenn man Lebensmittel kauft und man hat die Hinterfragen, wie wird es produziert, wo kommt es her? Und diese Fragen stellen sich immer häufiger und immer mehr, der Verbraucher achtet immer mehr drauf, dann können wir als Landwirt nicht sagen, nee, pass mal auf, hier kannst du nicht rein, das geht gar nicht. Das können wir halt auch nicht machen. Hm. Also diese Frage, also die Transparenz muss man halt auch so weit stellen, dass man sagt, okay, die logische Konsequenz ist zu sagen, nein, will ich nicht, dann denkt sich der Verbraucher oder der Kunde auch, ja, was ist denn mit dem los?
Ja, aber es ist halt nicht selbstverständlich.
Nein, ne? Selbstverständlich
so, nicht. Ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen und bei uns auf dem Dorf gibt es auch eine Handvoll Landwirte. Also da gibt es natürlich viele, die Felder bewirtschaften, Getreide etc. Aber wir haben auch den einen oder anderen, der eben Tiere hält. Schweine, auch Rinder und Hühner und so. Und da war es früher, also ich rede jetzt früher vor so 20 Jahren ungefähr, da konntest du immer auf den Bauernhof gehen, die haben auch standardmäßig hatte jeder seinen Hofladen. Du konntest überall, jeder, der Hühner hatte, da lagen immer die Eier, die lagen abgepackt, du konntest dir nehmen und konntest einfach Geld in eine Kasse schmeißen, wieder gehen, das war Standard. Ich glaube, das stirbt auch immer mehr aus. Ne? Du hast vorhin auch gesagt, du unterhältst dich viel mit Kollegen, die meisten haben keine Direktvermarktung. Sagt mir dann ja auch schon, die meisten werden keinen Hofladen haben. Liegt vielleicht auch an der Gegend, dass da nicht so viele Menschen wohnen, wie hier im Raum Hannover, sag ich mal. Aber ich kenne das so von früher auch, die meisten Landwirte bei uns auf dem Dorf, die hatten fast alle irgendwie einen Hofladen. Da konntest du immer rum, mal klingeln, hier, ich brauche Eier, ich brauche mal dies, das, jenes, Kartoffeln, hast du die da bekommen.
Ja.
Und das, ja.
Es wird jetzt aber wieder mehr, also so eine Kehrtwende, ne? Also dass der Verbraucher und gerade, sagen wir mal, so unsere jüngere Zielgruppe immer mehr drauf achtet. Und das finden wir, wie gesagt, ganz schön. Aber man muss auch, und das weiß ich auch bei unseren Berufskollegen, das war auch in meiner Ausbildung so, da hätte ich mir nicht vorstellen können, auf den Betrieben, wo ich war, dass wir dennoch eine Hofführung machen können. Hm. Weil wir waren so voll mit Arbeit. Und da ging es wirklich, da musste man mit spitzen Bleistift rechnen, dass man da eine Rentabilität in die, sagen wir mal, konventionelle Standardlandwirtschaft in Deutschland reinbringt, wenn es eben günstige Milch aus dem Ausland
gibt. Ja, logisch. Ne?
So, und dann kann ich auch verstehen, die Berufskollegen, ja, das ist ein einfach Reden, was ich hier mache. Öffnet eure Höfe und lasst die Leute rauf und macht denen eine Hufführung. Das kann nicht jeder. Gerade die Familienbetriebe, die keine Fremdarbeitskräfte haben, die sind, sagen wir mal, in diesem kleinen bäuerlichen Stil noch so klein, dass sie eben froh sind, dass sie keine Fremdarbeitskräfte brauchen, kein jemand, der jeden Monat noch einen Lohn kriegt, haben aber eben das auch zu 100% ihre Arbeitszeit ausgelastet, damit sie eben auch gutes Geld verdienen, wenn sie es denn schaffen. Und die ganz Großen, die eben Fremdarbeitskräfte haben, und wenn man mittlerweile sind 10 bis 15 Voll-AKs keine Seltenheit mehr, weil sich alle Betriebe, die sagen wir mal im Dorf, gab es früher 10 Bauernhöfe, sich jetzt konzentrieren auf ein.
AKs, Arbeitskräfte.
Ja, Arbeitskräfte.
Angestellte, ja. 10 bis 15 Angestellte. Genau.
Ja. Fest angestellt, ist es auch kein Wunder mehr, dass der Chef auch keine Zeit mehr hat. Hm. Weil allein das zu managen, ist auch schon eine Hausnummer. Und dann, wie gesagt, und gerade in den Zeiten, das ist immer das, wenn das schönste Wetter ist und die Kunden am liebsten quasi bei uns einkaufen, sind auch die Phasen, wo wir meistens auf dem Trecker sitzen und Ernte einfahren. Ja. Und das habe ich auch einmal oder zweimal gehabt auf dem Samstag. Da war ich dann, sagen wir mal, froh, dass es 12 Uhr war, der Hofladen konnte geschlossen werden, weil ich wusste, um 1 nach 12 sitze ich auf dem Schlepper. Personal war sowieso gerade nicht so reichlich. Und dann ging es los. So. Und das ist natürlich ganz klar. Du musst auch die Zeit haben, den Verbraucher zu zeigen. Und wenn du die Zeit nicht hast, dann muss es jemand anderes machen. Ne?
Ihr baut auch, also die Rinder essen oder die Rinder, ist Rind eigentlich männlich und weiblich in einem?
Ja.
Ja, also die Rinder essen ja auch das Gras, was so wächst, aber ihr baut ja auch Futter selber an, also Mais und sowas, ne?
Ja.
Was wollte ich eigentlich, das war jetzt eigentlich nur die Frage zum Thema, du bist auf dem Schlepper.
Du wolltest eigentlich nur wissen, ob man Rinder...
Weiblich, also ihr baut ja auch Mais.
Ja, ja, nee,
was eigentlich nur wissen, ob man Rinder gut gendern kann, ne?
Rinderinnen
und...
Rinderinnen, genau. Muss man das gendern? Ich sage mal Rind und Kuh, aber eigentlich müsste ich dann ja Bulle und Kuh oder Ochse. Ochse ist der Kastrierte, ne?
Ja.
Genau.
Ich komme da auch immer durcheinander. Ich habe vorhin auch, glaube ich, Kuh gesagt.
Und ja, am Ende ist es, ihr wisst ja, worüber wir sprechen.
Mehr Schweinchen.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich mit meiner Landwirtschaft, zum Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, Milch, wenn ich in diesem, oder mein Hauptgeschäft das Thema Milch ist und ich aber nicht direkt vermarkte, sondern immer einen Abnehmer habe, dann werden mir ja auch die Preise aufdiktiert.
Ja.
Du hast ja gar nicht die Möglichkeit heutzutage zu sagen, ha, bei mir kostet die Milch aber 10 Cent mehr. Dann kommt nämlich der große Abnehmer und sagt, nee, bei dir kostet die Milch ja 10 Cent weniger, wie bei allen anderen auch. Ansonsten kaufen wir keine Milch mehr bei dir. Und dann hast du ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das richtig ein Teufelskreis ist, aus dem du so einfach gar nicht raus kannst. Es sei denn, du hast viel Geld auf der hohen Kante und machst einfach einen Break und sagst, so, und jetzt scheiße ich drauf. Ich mache jetzt den Cut, sage allen, ihr könnt mich mal am Arsch. Und dann, fange ich irgendwas anderes an.
Ja. Ich meine, wenn man Unternehmer ist und man produziert etwas und dieses Produkt, was man produziert, in dem Fall wäre es Lebensmittel, werden dir garantiert immer abgenommen. Von ein und denselben Abnehmer. Dann braucht man kein Marketing machen.
Richtig.
Weil du kennst den Abnehmer ja schon. Dem brauchst du nicht noch sagen, ich bin der und wir machen das und das. Und du sollst nur lieber unsere Doku angucken, weil die ist gut. So, das heißt, und das ist natürlich ein bisschen der günstigere Preis, der Abnehmer macht dann das Marketing und sagt, ich mache dieses Produkt, sagen wir mal Rohmilch, verarbeite das weiter zu Trinkmilch oder zu Käsemutter, macht dann Werbung und verkaufe das. Deswegen ist der Erzeugerpreis günstiger, weil der Landwirt im konventionellen Bereich sein Marketing, seinen Vertrieb auch abgibt. So, das war das, was ich auch immer lernen musste in der Direktvermarktung. Wenn du selber machst, dann musst du sehr viel Zeit und sehr viel Geld haben. Weil das hast du, sagen wir mal, das haben wir, ich bin jetzt in der vierten Generation, das haben wir 85 Jahre lang ausgelagert. Jetzt zu sagen, ich mache das easy einfach mal so, ist nicht, weil dann wir hatten das erste Tier dann geschlachtet, zerlegt, portioniert auf dem Hof und hat man im Vorfeld natürlich schon Marketing gemacht, aber hätte man jetzt keinen gemacht, hätte man gesagt, ich habe das ja immer so gemacht, jetzt habe ich es mir auf dem Hof geholt. Glaubt man nicht, dass ein Kunde kommt und dir das abkauft?
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist außer Frage.
Ja. So, und das habe ich auch ganz oft, wenn man unsere Preise im Schnitt zu anderen sieht, habe ich auch gesagt, naja, ihr nehmt ja auch das Dreifache oder Vierfache. Ich sage, ja, du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist noch anderes Rindfleisch, wie beispielsweise eine andere Rasse, Galloway, Limousin, Angus oder sowas. Nur weil ich da jetzt, sagen wir mal, den großen Preis drauf schreibe, heißt es noch lange nicht, dass ich einen Kunden gefunden habe, der das Geld dafür ausgibt. Also ich kann auf jedes Produkt, ich kann das Hackfleisch auch für 50 Euro das Kilo verkaufen, aber dann verkaufe ich es nicht. Aber ich habe es erstmal draufgeschrieben.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, man hat bei beiden Seiten immer irgendwo ist mal irgendwas. Ne?
Also ich kann mir... ich wollte nur sagen, ich glaube, der Großabnehmer hat dich aber schon... sag ich mal, in einer Mangel,
genau,
wenn du auf den angewiesen bist. So. Und dann kommt ja der Punkt, der diktiert die Preise auf und dann kommt auch sowas wie Tönnies und so, dass die sagen, ja, das Kilo Schweinefleisch kaufen wir jetzt nicht mehr für so und so viel Cent, sondern nur noch für so viel Cent ein. Und am Ende hat das Tier, das Produkt an sich, und wir reden bei Fleisch immer von einem Produkt, aber es ist ja ein Tier dahinter, ne? Hat auf einmal gar keinen Wert mehr.
Ich glaube nämlich auch, dass viele... also sich damit nämlich übernehmen und dann in so eine Bredouille kommen und Sachen machen müssen, die niemals machen wollten. Weil ich sag mal jetzt als Beispiel, um mal bei der Milch zu bleiben, dann kommt jemand und sagt, ich nehme dir so und so viel Milch ab und dann denkt er, oh, das ist ja 75% mehr, als ich produzieren kann. Dann sagt der Großkunde, ja, dann pass auf, kauf dir die und die Maschine und bau dir eine Halle und dies und das. Und dann nehme ich als Milchbauer einen Kredit auf, weiß, den muss ich abbezahlen. Und dann läuft das ein Jahr und im zweiten Jahr sagt er dann schon, ja, ich bezahle dir weniger. Und dann bist du aber gezwungen, weil du den Kredit noch abbezahlen musst, bist du gezwungen, irgendwie Umsatz zu machen und so. Und dann bist du in so einer Art Teufelskreis drin. Ne? Also es ist schon schwierig.
Ist immer sehr vielfältig und schwierig. Das haben wir auch gehabt im Vertrieb. Das zieht sich immer manchmal durch wie ein roter Faden, ist immer nur ein anderes Thema, dass wir einen Abnehmer hatten, ein Angebot hatten von einem Abnehmer, der uns über 80% des produzierten Fleisches verkauft. Er sagt, ich nehme das alles.
Achso, der wollte euch da, also du hast ein Angebot von einem Großabnehmer, ich sag mal zum Beispiel irgendeinen anderen Fleischversender.
Ja.
Und der sagt, ich kaufe 80% eures Bestandes auf, immer fix, aber dafür wahrscheinlich auch Preis.
Natürlich Preis ein bisschen niedriger, ja. Das kommt man dann hin und her rechnen. Ja, und zu sagen, naja gut, wenn du so viel abnimmst, brauche ich auch nicht mehr so viele AK oder ich brauche nicht mehr so viel Werbebudget, weil ich habe ja schon 80% Tiere verkauft. Aber, und das ist dieses Problem, und das ist das, was ich nie machen werde, ist ein Absatz einem Kunden und ein Absatzweg, wir haben immer Absatzweg Online-Shop, Absatzweg Hofladen, Absatzweg Gastronomie, wir geben keiner der Säulen so viel Macht, dass es unsere eigene Existenz kosten könnte. Und das wäre dann gewesen, musste halt immer als Unternehmer als Worst Case rechnen. Worst Case wäre gewesen, naja, das läuft ein, zwei Jahre ganz gut und du freust dich nass, dass du einen Kunden gefunden hast. Ein Abnehmer, der 80% deiner Ware, das hättest du dir vor 5 Jahren ja nie vorgestellt, der es abnimmt. Worst Case, entweder nimmt es nicht mehr ab, weil er sagt, ja, ich kann es nicht mehr ganz so leicht verkaufen, Wagyu vielleicht zu verkaufen in Deutschland ist gar nicht so einfach. Du musst wirklich die Kunden dazu sensibilisieren, zu sagen, das Hackfleisch kostet so und so viel und das ist besser und das Teppanyaki kostet so und so viel. Oder, andere Worst Case, er nimmt dir trotzdem Tiere ab, aber sagt, ich kann nicht so gut verkaufen, ich will aber meine gleiche Händlermarge haben, wie ich das in allen meinen Lebensmittelsegmenten, sei es Gemüse oder Fisch oder sowas habe, ich drücke den Erzeugerpreis. Nur weil ich jetzt schlecht verkauft habe, heißt es nicht, dass ich eine schlechte Marge mache, sondern ich drücke einfach den Einkaufspreis. So, und das wäre halt Worst Case gewesen, wo ich dachte so, niemals. Ja, und das darf niemals geschehen. Fall, ja. So, und das ist immer verlockend. Dann ruft dich jemand an und sagt, weißt du was, ich nehme dir alle deine Sorgen, die du dein ganzes Jahr noch hast, weil der Bestand, den du noch über hast, das wäre der gewesen, der alles abnimmt. Kriegst es auch vielleicht nach deutschem Recht in trockene Tücher mit ganz vielen Verträgen und schlauen Anwälten. Aber irgendwann kommt man ja irgendwo raus und dann wäre halt Worst Case gewesen, er drückt deinen Erzeugerpreis. Und dann bist du ja von jemandem abhängig, der sagt, naja, jetzt habe ich nicht so gut verkauft. Und dadurch, dass die Säule so groß ist, sagst du ja auch nicht, naja, dann werden wir unsere Geschäftsbeziehungen jetzt erstmal trennen.
Richtig,
dann hast du auf einmal 80% Absatz, den du wieder neu aufbauen musst. Ne?
Ja.
Deswegen sind wir ganz froh, dass wir mit dem Online-Shop in der Corona-Zeit einen sehr, sehr großen Kundenstamm akquiriert haben, wo wir quasi unser Absatzrisiko, dass wenn mal einer was nicht verkauft oder sagen wir mal, einer möchte jetzt kein Teppanyaki haben und der andere reißt sich drum, dass wir das auf viele Schultern quasi lasten können, das Problem oder das Risiko. Und das macht es natürlich einfacher, abends einzuschlafen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du vorher größtenteils von Gastro abhängig warst oder dich auf Gastro fokussiert hast, ja, man hätte ja, also vor 2020 hätte kein Mensch gesagt, naja, Gastro, da gibt's immer ein Problem. Wieso essen gehen tun die Leute auch immer? Ja klar, würden die Leute auch, aber wenn man nicht essen gehen darf, weil es verboten ist und auch nicht geht, weil sonst alle krank werden, da hätte ja niemand mit gerechnet. Ne? Das ist ja wirklich eine Sache, die aber auch gezeigt hat, dass das, was sie ihr gemacht hat, am Ende auch goldrichtig war. Ne?
Ja, ja. Wie gesagt, ja. Wir hatten das vor. Wir hatten das Szenario 80% Absatzsäule Gastronomie. Da waren natürlich alle Gastrokunden. Und da hätte man nie gedacht, dass diese Säule gerüttelt wird. Und, das gesagt, ja. Ne? Und dann wurde aus Berlin entschieden, wir machen dich 2020 zu Ostern.
Ja.
Und du hast dein ganzes Fleisch, alles in der Abreife hängen, was dann nächste Woche hätte raus müssen. Und dann springen dir alle Abnehmer ab. Und da hättest du halt nie mit gerechnet. Und wie gesagt, seit Corona rechnet man mit oder plant man mit gar nichts mehr.
Ja.
Und das hat natürlich, das ist eine Erfahrung. Und das macht es natürlich schön zu sagen, okay, wir haben hier einen Großkunden, den man in einem einmütigen Telefonat erzählen kann, dass man das nicht macht.
Richtig. Ja und nein, so machen wir es nicht. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also wer denkt, Landwirtschaft ist irgendwie langweilig oder kein spannender Job. Ich wurde von dir schon letztes Jahr eines Besseren belehrt, aber auch vorher habe ich das schon oft gesehen und auch im Freundeskreis den einen oder anderen. Finde das total spannend. Muss aber sagen, für mich zum Beispiel wären die Arbeitszeiten nichts. Ne? Also gerade die Tatsache, so ich habe einen Kollegen, der ist halt immer im Sommer, sobald es losgeht, Felder, wie heißt es, Felder
bestäuben.
Nee.
Bestellen.
Bestellen, so Felder bestellen, also bestellen. Die Aussaat etc. pp. Und dann im Sommer, weißt du, wo du denkst, oh geil, dieses Jahr im Sommer, da werden wir uns einrichten, dass wir immer mal wieder etwas früher Feierabend machen, so bei gutem Wetter. Da sagt er, ja, ja, klar, macht mal. Bis 11 Uhr, solange es hell ist, bin ich auf dem Feld. Und nächsten Tag um 5 Uhr bin ich wieder auf dem Feld.
Krass.
So, und im Winter schläft er dann quasi. Ja, aber es ist ja bei klassischer Landwirtschaft ohne Tiere, nur mit Feldern, ist es ja genauso, ne?
Ist absolute Saison.
Ja, im Winter passiert dann nichts.
Was du tun sollst. Ja. Da wiederholt sich das Radio jeden,
richtig,
Vormittag. Ja. Und im Sommer hörst du das Radio auch drauf und runter.
Also aber das eben
aber ist nee, trotzdem total spannend und ja, ist geil. Ja. Ja.
Ist halt eine Leidenschaft. Cool. Ne? Ja. Und ist absolut halt, also das ist auch so das, was Landwirtschaft ist ja auch ein Teil Handwerk, wie Zimmerer,
ja, absolut,
oder,
ja,
oder Tischler. Und das ist für viele ganz wichtig, dass sie sehen, was sie geschafft haben. Und das ist in der Landwirtschaft auch so. Dass du wirklich siehst, du hast da 2 Wochen im Frühling zur besten Zeit zwischen schlechtem Wetter versucht, da irgendwas hinzukriegen, das Feld zu bestellen und stehst dann im Juli da und kannst die Ernte ernten. Das ist natürlich ein sehr großer Faktor, beziehungsweise sagen wir mal so ein Spirit, den man dann trägt. Und klar, das sind dann natürlich Arbeitszeiten, die manchmal unchristlich sind, aber man macht ja was hoffentlich immer Gutes.
Ja, was einmal Spaß macht. Um nochmal den Bogen zum Anfang zu schließen und dann noch ein Ende zu finden, denn wir nehmen schon wieder über eine Stunde auf. Gleich bauen wir für einen Livestream auf. Bei dir ist das ja auch richtig geil, wenn dann nämlich, am Anfang haben wir darüber gesprochen, ja, dass du irgendwie dann von der Feier wieder zurück bist, weil das Kalb kam und so. Und ich glaube, das ist doch mit Sicherheit auch dann für dich immer einer der schönsten Momente zu wissen, jawohl, die Aufzucht war so erfolgreich, dass am Ende ein gesundes neues Tier auf die Welt gekommen ist, der Mama geht's gut und alle sind glücklich.
Ja, und das habe ich auch im Freundeskreis in der Clique, dass halt dieses Akzeptieren, dass man jemanden hat, der so eine Arbeitszeiten hat und der auch, wenn er versprochen hat, um 8 Uhr abends alle Leute mit dem T4-Bus abholt, damit wir im Dagebüll an der Küste in der Nordsee ein Bier trinken können zu Feierabend, dann alle absagt, 5 Minuten vorher, sich dann aber umso mehr zusammenfreut, dass es dann geklappt hat, dass da eben Kalb auf die Welt gekommen ist. Und das ist halt Betriebserfolg, den man selber, wenn man seinen eigenen Hof hat, was immer wie so ein kleines Kind ist, was man aufzieht und betüdelt und versucht selber dann irgendwann zu laufen und Fahrrad zu fahren, eine sehr, sehr spannende Zeit ist. Ne?
Großartig, ja. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Alex auch nicht scheinbar.
Soll ich auf Stopp drücken?
Also, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war für euch auch spannend. Also ich fand's mega spannend. Letzter Podcast mit uns war ja auch jetzt gut ein Jahr her. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worüber wir da so alles gesprochen haben, weil ich glaube über andere Themen.
Ja, aber da hatten wir ja die Pferde und Kühe und Windmühlen im Hintergrund. Da hatten wir ja so ein Open Air, kann man quasi sagen, richtig, als Studio.
Ja, jetzt sitzen wir halt hier.
Diesmal ist es die Revanche, dass ich hier hinkomme.
Ja. Das wäre jetzt aber auch geil gewesen, hättest du gesagt, nee, wir haben eigentlich genau über das Gleiche gesprochen.
Ja, ich habe es mir vorher noch notiert, wir haben exakt den Podcast wiederholt. Ja, bei uns im kleinen Podcast-Zimmer. Ja. Naja.
Für alle, die noch mehr Infos haben wollen, also es gibt ja die Doku online auf dem Hauptkanal. Es gibt auf der Sizzle Crew, haben wir auch drüber gesprochen, gibt es ein bisschen Behind the Scenes. Klar, es hat sich viel geändert, aber heute Abend, das werden jetzt die Leute natürlich, die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht mitbekommen, aber wir haben ja gestreamt. Schande über euer Haupt, dass ihr nicht dabei wart, wenn ihr das jetzt hört und denkt, hä, habe ich nicht gesehen.
Ansonsten, schade, ja, traurig.
Jeden Mittwoch um 18 Uhr streamen wir und ich bin mir sehr sicher, dass auch Stream-Highlights online gehen werden auf unserem Hauptkanal neuerdings und da kann man mit Sicherheit auch nochmal das eine oder andere Coole mitnehmen.
Ja, so ist es. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.